ARD. SWR Kultur. Forum.
Superschlau und unterfordert. Was brauchen hochbegabte Kinder? Das fragen wir heute im Forum bei SWR Kultur. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Je nach Schätzung sitzt in fast jedem Klassenzimmer ein Kind mit Hochbegabung. Oft bleibt dieses Potenzial allerdings unerkannt. Besonders begabte Kinder fallen dann eher auf, weil ihnen langweilig ist, weil sie vielleicht unterfordert sind und verhaltensauffällig werden. Das Klischee vom superschlauen Sonderling verstärkt dann oft noch den Leidensdruck. Was ist dran am Bild vom Wunderkind? Sind hochbegabte Kinder wirklich schlauer als andere? Wie lässt sich eine Hochbegabung erkennen und wie lässt sie sich richtig fördern? Darüber wollen wir reden hier im Forum von SWR Kultur mit der Professorin Julia Schiefer. Sie ist Psychologin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, mit Dr. Ira Lemm. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende und erste Vorsitzende des Regionalverbands Rheinland-Pfalz-Saarland der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind in Mainz. Und mit Tanja Gabriele Bautzon. Sie ist Professorin für psychologische Diagnostik an der Charlotte-Fresenius-Universität in Wiesbaden. Tanja Gabriele Bautzon, Sie forschen nicht nur seit vielen Jahren zum Thema Hochbegabung, Sie sind auch selbst hochbegabt. Wie ist Ihnen das zum ersten Mal aufgefallen?
Also mir ist es, glaube ich, gar nicht so sehr aufgefallen. Für mich war das halt der normale Modus des Seins, wenn man so will.
Sie waren noch ziemlich jung, ne?
Ja, also ich konnte halt schon in der Vorschulzeit lesen. Da erinnere ich mich noch an so eine Episode im Kindergarten, als ich dann der Kindergärtnerin gesagt habe, ich würde den anderen Kindern jetzt vorlesen. Und die meinte dann, du kannst ja gar nicht lesen. Und dann habe ich dann vorgelesen und sie war dann so ein bisschen pikiert. Aber das war jetzt für mich nichts Ungewöhnliches. Also für mich war es dann immer so ein bisschen seltsam, wenn andere Kinder sowas nicht konnten. Und in der Grundschule war es eigentlich recht unproblematisch. Also ich konnte halt, wie gesagt, dann schon lesen und durfte dann so die Bücher eben so hinten im Klassenzimmer dann lesen.
Ja.
Unser Lehrer, der hat das im Grunde dann so gemacht, dass ich da halt die Freiheiten hatte. Und ich glaube, das war wirklich sehr, sehr gut, weil ich dann halt nicht gezwungen war, Sachen zu machen, die ich schon kann. Das sagt ja Julian Stanley auch, also der die Study of Mathematically Precocious Youth in den USA gegründet hat. Don't teach the children what they already know.
Auf diesen Aspekt der richtigen Förderung, des richtigen Umgangs kommen wir sicher ausführlich zu sprechen im Verlauf der Sendung. Jetzt sind Sie neben Ihrer akademischen Tätigkeit auch Mitglied bei Mensa, einem bundesweiten Netzwerk hochbegabter Menschen. Eine der Voraussetzungen da, um Mitglied bei Mensa zu werden, man braucht einen IQ, einen Intelligenzquotienten von mindestens 130. Zum Vergleich, der Otto-Normal-IQ liegt so bei 100. Woran merken Sie heute als Erwachsene, als Forscherin im Alltag, dass Sie vielleicht intelligenter sind als Ihre Mitmenschen?
Also als Forscherin bin ich ja, glaube ich, in einer Umgebung, wo sehr, sehr viele Hochbegabte sind. Also ob die jetzt erkannt sind oder nicht, das ist halt die andere Frage. Aber ich glaube, da habe ich wirklich eine Umgebung, wo ich gar nicht so auffalle. Also da gibt es sehr viele begabte Menschen. Insofern fühle ich mich da auch so wohl.
Bisschen akademisches Understatement. Ira Lemm, viele Eltern, so wirkt es ja manchmal, die wünschen sich regelrecht, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Bei Ihnen ist das tatsächlich der Fall. Gleich beide Töchter sind hochbegabt. Ja. Wie sehr haben Sie sich damals über die Diagnose gefreut?
Also gefreut kann ich jetzt nicht direkt sagen. Zunächst, wo unsere ältere Tochter diagnostiziert worden ist, sind wir ja sozusagen mit dem Thema konfrontiert worden und hatten uns dann zwar schon vorher gedacht, also irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und als die Diagnose dann da war, hat man natürlich, das war keine Freude, ich würde sagen eher Erleichterung, weil man dann eben abschätzen konnte, was jetzt wirklich los ist mit dem Kind. Und hatten dann auch was in der Hand, wo wir sagen können, okay, da können wir auf die Schule oder auf andere zugehen und versuchen, dem Kind entsprechend zu fördern oder zu fordern.
Ja. Was hat nach Ihrer Beobachtung nicht gestimmt mit dem Kind?
Das Kind war verhaltensauffällig, genau. Es war in der Schule ein Mädchen, ein sehr braves Kind gewesen, nicht auffällig, aber sobald es zu Hause war, ist es regelrecht explodiert, sehr aggressiv geworden, auch gegenüber seiner jüngeren Schwester. Und das war natürlich irgendwas, was wir uns überhaupt nicht erklären konnten. Und es hatte letztendlich damit zu tun, dass das Kind sehr gefrustet aus der Schule kam und irgendwann kann es sich nicht mehr verstellen, da muss das einfach, müssen alle Gefühle, alle Emotionen müssen raus und das ist eben zu Hause und zu zeigen, ja, mir geht's eigentlich nicht gut in der Schule, ja.
Also Hochbegabung möglicherweise eben auch als Bürde. Julia Schiefer vom Wunderkind ist dagegen ja öffentlich ganz gern die Rede vom kleinen Genie, das sich mit 3 Jahren selbst das Lesen beibringt und mit 4 die erste Oper komponiert. Wir werden über dieses Klischee noch sprechen. Zunächst einmal, ab wann gilt ein Mensch als hochbegabt?
Ja, auch diese Frage ist durchaus nicht ganz einfach zu beantworten. Man kann natürlich, wie häufig üblich, die entsprechenden Intelligenzwerte, also IQ-Werte, dafür heranziehen. Jetzt beispielsweise auch, wie Sie vorher sagten, einen sehr hohen IQ ab einem Wert von 130, wobei wir da vielleicht auch nochmal drüber sprechen können, dass man mit diesen Werten auch durchaus kritisch oder vorsichtig umgehen sollte. Ja. In der Regel kennzeichnet eine sehr hohe Begabung wirklich ein hohes Denkvermögen, also eine hohe Fähigkeit zum Beispiel, Schlussfolgerungen zu ziehen, Probleme zu lösen, sich Sachen zu merken, Dinge zu lernen. Und einfach ausgedrückt kann man durchaus sagen, dass letztendlich begabte und hochbegabte Menschen nicht mehr und nicht weniger als schlauer sind als andere Menschen.
Und es gibt verschiedene Formen der Hochbegabung. Also die spielt nicht nur darauf ab, dass man jetzt besonders gut in Mathe ist.
Genau, also generell versteht man unter einer Begabung generell ein sehr hoch ausgeprägtes leistungsbezogenes Entwicklungspotenzial in einem bestimmten Bereich. Also beispielsweise kann man auch im Bereich Kunst, Sport, Musik sehr begabt und hochbegabt sein. Wenn wir jetzt von Hochbegabung sprechen, meinen wir in der Regel tatsächlich die intellektuelle Hochbegabung. Also ein sehr hoch ausgeprägtes leistungsbezogenes Entwicklungspotenzial im Bereich der Intelligenz, also im Bereich des Lernens, Denkens, Problemlösens. Viele Menschen sind in verschiedenen Begabungsbereichen sehr begabt. Es gibt aber auch Menschen, die jetzt in einem bestimmten Bereich besonders begabt sind und in einem anderen dann vielleicht auch ganz durchschnittlich begabt sind.
Ja, Frau Bautzon, wie lässt sich so eine Begabung zweifelsfrei feststellen, tatsächlich testen?
Also für die Intelligenz sind wir da, glaube ich, recht privilegiert. Da haben wir sehr gute Verfahren, die sogenannten IQ-Tests, die Intelligenz sehr gut messen, also sowohl objektiv als auch messgenau als auch valide. Das heißt, es hat tatsächlich was mit dem Konstrukt zu tun, das wir erfassen wollen. Wir können es halt nur indirekt messen. Das ist halt so eine Sache. Also man kann ja nicht sozusagen direkt sehen, wie intelligent jemand ist, sondern wir müssen das halt über diese Testverfahren machen. Und die einzelnen Fragen, die sind halt immer nur Indikatoren für die gesamte Intelligenz. Aber das komplette Konstrukt, das ist viel zu komplex. Das kann man mit einem Test gar nicht abdecken.
Ira Lem, war das bei Ihren Kindern auch so, dass Sie sozusagen einen Test gemacht haben, um sich auch offiziell abzusichern, die Diagnose zu bekommen, hochbegabt?
Ja, wir haben beide Kinder psychologisch testen lassen und haben dadurch die Absicherung bekommen. Es war, also wir stellen oft die Frage, brauchen wir die Testung, weil wir natürlich schon oft erkennen können, dass die Kinder, also mit bestimmten Merkmalen, dass sie eher auffällig sind und dass sie in die Richtung gehen. Es macht dann zeitweise Sinn, schon für die Familien selber eine Klarstellung zu haben, ja, es ist tatsächlich die Hochbegabung und dann kann ich auch wirklich was machen oder gegenüber Schulen für Argumentationen. Wie stelle ich mich auf gegenüber Lehrern oder so? Ja, also bei uns wurde auch ganz klassisch getestet und ja.
Kann man sagen, Frau Stiefer, dass diese Tests, die Sie jetzt beschrieben haben, bundesweit anerkannt sind? Sie hatten ja im gleichen Zuge auch gesagt, dass die Definition von Hochbegabung durchaus noch, sagen wir mal, auf nicht ganz festen Füßen steht.
Genau, es ist ja immer ein bisschen die Frage, welchen Sinn und welchen Zweck sollen solche Tests erfüllen und für welche Entscheidungen braucht man die entsprechenden Tests? Und letztendlich gibt es bei Intelligenztests, also wir haben, wie Frau Bautzen schon gesagt hat, Intelligenztests sind mit die besten Tests, die wir generell für psychologische Konstrukte haben. Aber trotzdem sind sie natürlich auch fehleranfällig und müssen interpretiert werden und sind zuverlässig, aber natürlich trotzdem teilweise fehlerbehaftet. Na, und wenn man im Endeffekt ein entsprechend valides und gutes Verfahren auswählt, sind die Tests in der Regel schon so, dass sie die Diagnose deutlich absichern und auch bereichern. Was die Anerkennung von den Verfahren angeht, da geht es natürlich auch immer um die Frage, für welche beispielsweise Förderprogramme oder für welche Entscheidungen benötigt man solche Tests. Ich führe ja auch seit vielen Jahren solche Testungen durch und habe insgesamt den Eindruck gemacht, dass es durchaus auch hilfreich ist, um einfach eine Diagnose abzusichern und um auch einfach eine Grundlage zu haben, um beispielsweise Eltern zu beraten oder um einfach auch wirklich passende Fördermöglichkeiten dann auch für ein Kind ableiten zu können.
Gibt es da eine Altersgrenze nach unten hin, wo Sie sagen würden, erst ab dem und dem Alter ist so ein Test auch tatsächlich sinnvoll?
Ja, das wird tatsächlich auch diskutiert, ab welchem Alter man denn nun solche Tests durchführen kann und soll. Also es gibt Verfahren, die Normen ab 3 Jahren verfügen. Wir selbst am Tübinger Institut für Hochbegabung, wir testen auch schon Vorschulkinder auch ab einem Alter von 4 bis 5 Jahren, wobei man natürlich weiß, dass die Zuverlässigkeit und auch die Stabilität von so einer Diagnose mit zunehmendem Alter durchaus höher wird, aber es durchaus auch manchmal für zum Beispiel bestimmte Entscheidungen, wie beispielsweise die Frage nach dem Einschulungszeitpunkt für ein Kind oder bei bestehenden Verhaltensauffälligkeiten auch schon im Vorschulalter durchaus sinnvoll sein kann, so eine Testung durchzuführen, um zumindest eine Momentaufnahme zu haben und eben auch hier eine Grundlage zu haben. Aber was natürlich sich dann im Laufe des Lebens entwickelt, da spielen natürlich noch vielfältige, sage ich mal, Umwelteinflüsse und die Frage der Förderung eine Rolle. Aber es hat sich durchaus gezeigt, dass spätestens ab dem Grundschulalter solche Ergebnisse auch zumindest eine befriedigende Stabilität haben. Und es gibt auch Längsschnittstudien, die wirklich über die ganze Lebensspanne hinweg zwar keinen perfekten, aber durchaus einen deutlichen Zusammenhang zwischen verschiedenen Testergebnissen auch feststellen konnten.
Ira Lemm, entgegen der weit verbreiteten Vorstellung ist Ihre Tochter damals in der Schule nicht mit besonders guten Leistungen aufgefallen. Sie haben eingangs schon beschrieben, was für eine große Erleichterung es in gewisser Weise dann auch war, die Diagnose hochbegabt zu bekommen. Vielleicht können Sie noch mal einen Schritt zurückgehen und beschreiben, was Sie überhaupt dazu gebracht hat, sozusagen dem Verhalten Ihres Kindes auf den Grund zu gehen?
Also eigentlich war es von Anfang an, aus meiner Sicht, war es natürlich auffällig gut. Es war das erste Kind. Man denkt natürlich, das ist komplett normal so. Aber wenn man das natürlich dann im Vergleich zu anderen Kindern, sie sind schon in die Kinderkrippe gegangen, dann Kindergarten und dann eben Grundschule, war es schon in gewisser Art und Weise auffällig. Also ich sage zum Beispiel, im Kindergarten hat sie statt wie alle anderen Kinder typischerweise mit dem Lego den höchsten Turm gebaut und dann anschließend voller Freude ihn umgestoßen. So war meine Tochter nicht, sondern eher, sie saß da, hat die Legosteine erstmal nach Farbe sortiert und dann wurden die in der Fläche nach der Größe halt aufgesteckt und war auch sehr sensibel gegenüber Geräusche oder vielen Kindern. Das konnte sie auch nicht gut mit umgehen und da... Und klar, sie hatte natürlich auch sehr schnell schon, sie konnte sehr schnell, hat einen hohen Wortschatz gehabt, konnte sich sehr schnell gut ausdrücken, hat alles hinterfragt und so weiter. Das war natürlich sehr auffällig. Mir ist das aufgefallen, mein Mann sagt immer, ja, das Kind ist ganz normal. Jetzt muss ich im Hintergrund sagen, mein Mann war auch schon getestet, hochbegabt und für ihn war das natürlich ein ganz normales Kind. Für mich war das natürlich erstmal auffällig. Und erst mit dem Eintritt in der Grundschule kam eben diese Diskrepanz mit diesen Verhaltensauffälligkeiten hinzu, dass sie eben sehr aggressiv aus der Schule kam. Und das war dann natürlich das Zeichen. Also hier stimmt irgendwas in der Tat nicht. Und natürlich, sie war gut in der Schule, aber zeigte jetzt keine überdurchschnittlichen Leistungen. Aber wir haben schon gemerkt, dass sie sich mit so vielen Dingen beschäftigt hat und auch schon mathematisch sehr weit war, dass wir natürlich darauf schon Rückschlüsse gezogen haben, in gewisser Weise.
Tanja Gabriele Bautzon, wenn Ira Lemm jetzt gerade erzählt, dass auch ihr Mann hochbegabt ist, werde ich gerade hellhörig mit der Frage, ist Hochbegabung vererbbar?
Teilweise, ja. Also auf jeden Fall haben wir eine genetische Komponente, aber die Umwelt spielt auch eine Rolle. Also ich würde es so formulieren, dass die Gene sozusagen ein Entwicklungsspektrum vorgeben, also von einem Minimum bis zu einem Maximum. Und wie es dann konkret ausgeprägt ist, das hängt dann davon ab, wie gut oder wie schlecht die Begabung gefördert wird.
Ist sie umgekehrt antrainierbar?
Also auch in diesem Intervall, würde ich sagen. Also dass man dann sagen kann, man kann natürlich unter bestmöglicher Förderung das Maximum rausholen, aber mehr als das Maximum ist halt dann nicht drin. Und das ist wiederum sehr, sehr individuell.
Julia Schiefer, was ist Ihre Erfahrung, Ihre Beobachtung? Wie gewöhnlich oder typisch ist es vielleicht auch, dass eine Hochbegabung in einem Kind jahrelang schlummert, ohne von irgendjemandem wirklich entdeckt zu werden?
Ja, also in der Regel ist es so, dass ich eine besondere Begabung auch durchaus zeigt, die ja auch schon, wie wir eben auch gehört haben, einfach eine gewisse Veranlagung, also zumindest eine Komponente auch von klein auf besteht. Das heißt, die Kinder fallen häufig schon sehr früh auf durch ihre Wissbegierde, durch ihre, beispielsweise ihre Interessen, ihr Lerntempo. Aber es gibt natürlich ganz individuelle Verläufe, ob ein Kind gefördert wird oder auch nicht oder ob eine Begabung erkannt wird oder nicht, je nachdem, vielleicht auch, welche Möglichkeiten Eltern dem Kind bieten können oder auch überhaupt, dass die Möglichkeiten haben oder auch, ob in der Schule jetzt erkannt wird, dass das Kind ein besonderes Potenzial hat, gerade wenn es eben nicht unbedingt ein Kind ist, was jetzt die Höchstleistungen in allen Bereichen zeigt, wo wir eben auch wissen, dass das bei begabten Kindern der Fall sein kann, aber eben nicht der Fall sein muss. Na, aber in der Regel ist es schon so, dass man diese besondere Begabung in der Regel schon auch im Kindergartenalter bemerken kann und häufig auch bemerkt, aber eben es genauso versteckt bleiben kann. Und wir haben auch immer wieder natürlich Erwachsene, die sich beispielsweise noch mit diesen Fragen beschäftigen, mit ihrer Biografie und sich überlegen, bin ich vielleicht auch eine oder ein unentdeckter, hochbegabter, wo das vielleicht auch ganz spät im Laufe der Biografie zum Tragen kommt, das Thema. Und bei anderen zeigt sich das eben schon sehr früh auch mit bestimmten Hinweisen oder Auffälligkeiten.
Also es müssen trotz allem viele Faktoren zusammenkommen, um auch die Hochbegabung wirklich zuverlässig entdecken zu können. Hat da umgekehrt die Hochbegabung auch doch ein großes Potenzial, recht schnell zum Problem werden zu können?
Also letztendlich wissen wir ja, dass also in der Mehrzahl der Fälle Hochbegabung an sich ein Schutzfaktor ist und Hochbegabung eher einhergeht mit höheren Leistungen oder auch einer höheren Lebenszufriedenheit. Aber es gibt natürlich Kinder, wo das im Einzelfall auch zu Schwierigkeiten kommen kann oder auch zu Problemen kommen kann, gerade wenn eben das Kind nicht gefördert wird oder sich wirklich extrem langweilt und nicht da abgeholt wird, wo es steht, beispielsweise in der Schule, dann haben wir durchaus häufig die Dinge, die wir jetzt ja eben auch schon bei Frau Lemm gehört haben, dass die Kinder dann vielleicht auch manchmal zu Hause explodieren, wütend werden oder dann auch beispielsweise bei den Mädchen haben wir es da häufig zu tun, auch mit so psychosomatischen Auffälligkeiten, bei den Jungen dann eher auch mit störendem oder auffälligem Verhalten. Aber letztendlich ist, wenn man jetzt, sage ich mal, den Querschnitt der Bevölkerung sich anschaut, ist Hochbegabung an sich erstmal kein Risikofaktor. Vor allem dann, wenn die Kinder eben auch Möglichkeiten haben, entsprechend ihren Bedürfnissen auch sich entfalten zu können.
Ira Lemm, wie nehmen Sie Eltern hochbegabter Kinder wahr? Mit was für Problemen, Sorgen schlagen die sich herum?
Ach, die sind vielfältiger Natur. Das geht davon aus, dass natürlich Familiengefüge manchmal sehr unter Stress steht, weil natürlich ein hochbegabtes Kind sitzt nicht jetzt den ganzen Tag da und liest Bücher, sondern es fordert natürlich ständig ein und zeigt sich auch durch andere Verhaltensweisen, wie dass es manchmal sehr sensibel ist gegenüber äußere Einflüsse. Es ist sehr regelkonform und das macht sich natürlich für den Familienalltag oft, stellt sich das als Problem dar. Des Weiteren haben wir natürlich oft Probleme eben, dass Kinder auffällig werden im Kindergarten oder in der Schule. Eben, dass sie zum einen, was ganz typisch ist, die Kinder sind, die sehr störend sind, weil sie eben langweilig ist in der Schule. Aber es gibt auch, und da muss ich noch mal ein bisschen einhaken, ein sehr differenziertes Bild. Also viele Kinder merken schon sehr früh, dass sie andersartig sind als vergleichbare Kinder in ihrer Altersgruppe und schon merken, dass sie nicht ankommen bei anderen Kindern und dass sie natürlich sehr belastend ist und das für sich natürlich auch wieder belastend auf die Familie auswirkt. Die Kinder dann sagen, ich finde keine Freunde oder ich bin so alleine auf der Welt, mich versteht keiner, weil sie natürlich schon intellektuell sehr weit sind. Und das ist oft sehr bedrückend für Familien. Also wir haben auch, und das kommt leider immer mal wieder vor, auch schon Kinder, die schon sehr früh ausdrücken, dass sie sich sehr unwohl fühlen und eigentlich so am Leben nicht mehr teilnehmen wollen. Und das ist dann schon immer eine sehr erschreckende Diagnose. Deswegen finde ich es sehr wichtig, die Kinder, wenn sie auffällig werden, frühmöglichst eben aufzufangen, sie zu testen und eben versuchen, sie vor allen Dingen auch mit anderen Kindern, die ähnlich gestrickt sind, zusammenzubringen und ihnen auch eine Möglichkeit geben, sich zu entfalten.
Super schlau und unterfordert. Was brauchen hochbegabte Kinder? Das fragen wir heute im Forum hier in SWR Kultur. Tanja Gabriele Bautzon, nach dem, was Ira Lemm gerade geschildert hat, ließe sich das zugespitzt zusammenfassen auf die Formel: besonders begabt heißt dann doch auch oft in sozialer Hinsicht besonders einsam?
Jein, also das ist so das Problem, was sehr viele Hochbegabte berichten, wenn sie in die Therapie kommen. Insgesamt ist es so, dass Hochbegabung oder hohe Intelligenz eher mit unauffälligem bis eher positiverem Sozialverhalten einhergeht. Man kann sich das so vorstellen, Intelligenz ist ja eine sehr allgemeine Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und das lässt sich natürlich auch anwenden auf soziale Schwierigkeiten. Ich glaube, das Problem, das ist hier ein anderes, nämlich das der Passung. Und ich denke, Probleme, die kommen dann zustande, wenn die Umgebung nicht das erfüllt, was das Kind an Bedürfnissen hat oder auch der oder die Erwachsene. Die Hochbegabung ist nicht die Ursache für Probleme, das möchte ich auf jeden Fall mal festhalten. Problematisch wird das, wenn die Begabung nicht erkannt wird, wenn sie dann auch nicht gefördert wird und als Konsequenz schlechter Passung. Oder auch, wenn unerkannte weitere Probleme damit einhergehen. Also zum Beispiel bei den Twice Exceptionals, die dann zum Beispiel zusätzlich zur Hochbegabung einen ADHS haben oder Autismusstörungen, dass man bei denen die Probleme erst später erkennt überhaupt, weil die Begabung so vieles überschattet scheinbar.
Ja, ich wollte da noch ergänzen, dass tatsächlich das auch ein gängiges Stereotyp ist, dass eben Hochbegabte sozial weniger kompetent seien als durchschnittlich Begabte. Und
oh ja.
da spricht die Forschung in der Regel auch tatsächlich klar dagegen. Wir finden trotzdem auch diese Vorstellungen auch häufig durchaus bei Lehrkräften, und das Konzept der Passung verwenden wir tatsächlich auch relativ häufig in unserer Beratung, weil ich das einfach auch einen sehr hilfreichen Ansatz finde, zu überlegen, ja, dass es nicht unbedingt an den mangelnden sozialen Fähigkeiten liegt, sondern häufig eben an den fehlenden passenden Interaktionspartnern und Partnerinnen für ein Kind, die sich dann vielleicht auch eher an den Erzieherinnen orientieren oder an älteren Kindern als an Gleichaltrigen. Wenn sie aber in Anführungsstrichen unter Gleichgesinnten sind, dann auch häufig aufblühen und auch beispielsweise zeigen Studien zum Thema Überspringen von Schulklassen, dass die Kinder durchaus auch langfristig nicht mehr soziale Probleme haben als andere. Aber dieses berichtete Gefühl der Andersartigkeit und teilweise auch des Rückzugs, das ist zum Beispiel auch etwas, was wir auch in unserer Beratung auch sehr häufig von Eltern und auch den Kindern selbst hören und wo auch manchmal natürlich es sehr, sehr hilfreich sein kann, dann eben für die Kinder zu verstehen, warum bin ich anders, warum verstehe ich die anderen nicht, warum verstehen mich die anderen nicht, um da dann auch einfach, ja, so bestimmte vielleicht auch Hilfestellungen zu geben und eben auch Kinder mit Gleichgesinnten zusammenzubringen.
Ja, das kann ich auch nur unterstützen. Das ist auch das, was unser Verein antreibt, eben Familien zusammenzubringen, Kinder zusammenzubringen, dass sie lernen oder auch erkennen, dass es auch andere Kinder gibt, die so sind wie sie. Und dann in der Tat blühen die auf. Also wir haben hier einen Spielenachmittag in Mainz. Also man sieht es richtig, wie die Kinder reinkommen, sich sofort erkennen und aufblühen und auch ganz tolle Kontakte miteinander haben. Nein, also das ist in der Tat, ich gebe das recht, was Frau Bautzen gesagt hat, ein Jein. Also es ist die Passung in der Tat, ja. Also genau.
Und wenn man das einmal mitbekommt, wie glücklich die Kinder ja. dann auch sind in dieser Situation, das ist einfach so, es öffnet einem das Herz, finde ich.
Ja.
Dann haben wir dieses eine Stereotype zumindest in einigen großen Bereichen dekonstruiert, um es mal so zu sagen. Kommen wir zu einem anderen Klischee Ihrer Lem. Was denken Sie, wenn Sie das geflügelte Wort vom Wunderkind hören?
Ja, es gibt diese Wunderkinder, die natürlich schon sehr auffällig sind im frühen Alter. Also ich meine, kennt das ja Wunderkind Mozart, der schon mit, ich weiß nicht, gar nicht 3, 4, 5 irgendwie schon komponiert hat. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Diese Kinder gibt es natürlich, aber in der Regel sind das sehr, sehr wenige. Also ich sage mal, eigentlich gibt es die ganz normalen Hochbegabten. Also die anderweitig auffällig sind eben durch ihren hohen Sprachschatz, aber natürlich noch nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu komponieren, sondern eben durch ihr sehr vernetztes Denken sehr auffällig sind.
Ich genau kann da vielleicht ergänzen, dass inzwischen ja auch Hochbegabung meistens als ein dynamisches Konzept auch betrachtet wird, was sich eben nicht automatisch jetzt, ich sag mal, ohne eine Förderung in außergewöhnlichen Leistungen auch widerspiegelt. Das heißt, es gibt ja auch inzwischen einige Begabungs- und Hochbegabungsmodelle, die ganz bewusst auch bestimmte Persönlichkeitsfaktoren wie zum Beispiel Anstrengungsbereitschaft mit hinzuziehen, weil es eben nicht so ist, dass die Kinder automatisch jetzt im Sinne eines Wunderkindes besondere Leistungen erzielen, sondern dass auch eine besondere Leistung in einem Bereich, egal ob jetzt im Bereich Sportmusik oder in einem intellektuellen Bereich, einfach auch harte Arbeit bedarf. Da gibt es ja so diese 10.000-Stunden-Regelung. Das heißt, man muss ungefähr 10.000 Stunden in einem Bereich investieren, um ansatzweise Expertise zu erwerben. Und das bezieht sich eben auf die Bereiche des Denkens, genauso wie wir das vielleicht im Bereich einer sportlichen Förderung schon als selbstverständlich erachten. Und deswegen ist es auch so, dass bei diesen Hochbegabungsmodellen es immer wichtig ist zu überlegen, wie kann man die Begabung umsetzen, und da gehört eben auch Fleiß, Durchhaltevermögen, Anstrengungsbereitschaft genauso hinzu wie jetzt in Anführungsstrichen die angeborenen Talente, die jemand mitbringt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Kinder auch wirklich im Schulkontext lernen, sich anzustrengen, an ihre Grenzen zu kommen, weil wenn sie das eben nicht lernen, dann kann es eben auch häufig sein, dass sie dann spätestens mit der zweiten Fremdsprache wirklich Schwierigkeiten bekommen, weil sie einfach nicht gelernt haben, wie man lernt und was Lernen überhaupt bedeutet. Und dann kann das eben auch zu Schwierigkeiten führen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man auch wirklich frühzeitig anfängt, die Kinder zu fordern und ihnen auch eben Herausforderungen stellt.
Wie oft erleben Sie umgekehrt auch Eltern, die ihre Kinder überfordern, vielleicht getrieben von dem Wunsch, ein kleines Wunderkind tatsächlich in den eigenen Reihen zu haben?
In der Regel erleben wir solche Eltern sehr, sehr selten. Also wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern sich auch scheuen, weil sie eben auch schon ein bisschen Angst haben vor Neid, vor Ablehnung, vielleicht auch vor den Schwierigkeiten, die man ja auch vielleicht so im Hinterkopf hat, die dem Kind begegnen können. Also wir sprechen zum Beispiel häufig mit Eltern über die Frage, sollen wir nun mit der Schule sprechen? Ja, nein. Wenn ja, wie? Wie vorsichtig? Zeigen wir ein Gutachten? Ja, nein. Also ich habe durchaus den Eindruck, dass den meisten Eltern das eher auch unangenehm sein kann und sie damit sehr vorsichtig umgehen, zumindest die Eltern, die wirklich hochbegabte Kinder haben.
Ihre Lem haben oder hatten Sie Hochbegabungsscham?
Ja, wir hatten das, weil, also am auffälligsten war es, als unser Kind eben eingeschult worden ist und die Eltern standen da und haben gesagt, ach, dieses Kind, das ist jetzt so anstrengend in der Schule und das geht früh schlafen, das ist um 7 Uhr schon total kaputt und wir können mit den Kindern gar nichts mehr abends machen. Und unsere Tochter hat, glaube ich, irgendwie um 8 Uhr erstmal angefangen, ihr Sudoku zu lösen und um 9 Uhr noch irgendwelche Matheaufgaben gemacht und ist um 10 Uhr schlafen gegangen. Das konnten wir natürlich nicht erzählen, dass das für uns eine Leichtigkeit war, dass unsere Tochter da überhaupt keine Schwierigkeiten hatte. Das erzählt man einfach nicht so rum. Und ich erlebe das auch, ich kann das auch nur unterstützen und sagen, ja, also Eltern, die sich bei uns melden, entschuldigen sich in der Regel und denken so, nein, wir sind nicht betroffen. Natürlich sind sie dann schon betroffen. Ich sage, dann sind sie schon genau richtig. Und Familien, die eben auf einem ländlichen Umfeld groß werden, die eh schon ein bisschen Sonderling sind und dann kommt noch doch die Diagnose Hochbegabung dazu, die möchten sich ungern outen. Ja, also das merken wir schon. Und deswegen versuchen wir bei uns im Verein Veranstaltungen anzubieten, wo die Familien sich dann einfach treffen können und sich ganz frei von der Leber auch ihre Sorgen erzählen können, die sie eigentlich haben tagtäglich. Und ja, man hat eine gewisse Scham, ja, weil der Neid ist einfach immer da. Das muss man so sehen. Ja.
Der Sonderling wird geschaffen durch soziale Umfeld.
Genau.
Tanja Bautzen, ist auch das Ihre Erfahrung, möglicherweise auch persönlich, dass Sie Schimpfwörter wie arrogante Besserwisserin oder Klugscheißerin des Öfteren gehört haben?
Nee, eigentlich nicht. Also Nein. Ich glaube, ich bin da vielleicht so ein bisschen ich wollte gerade sagen, dann hast du aber Glück. Ja, aber die Forschung, die bestätigt das ja auch. Also wir haben ja bei Mensa selbst Studien gemacht, da hatten wir 2016 eine Repräsentativbefragung gemacht, wie stark diese Stereotype verbreitet sind, und haben dann gefunden, dass tatsächlich 2/3 der Personen dieses negative Stereotyp vertreten. Also dass Hochbegabte einerseits sehr leistungsstark sind, sehr klug, aber gleichzeitig auch soziale und emotionale Schwierigkeiten haben. Also dieses Stereotyp des Mad Genius, das verrückte Genie und so, das spielt halt immer noch damit rein. Und es ist auch überhaupt kein Wunder, dass sich Leute dann damit auch ein Stück weit identifizieren oder sogar antizipieren, dass andere Leute auf sie reagieren. In den USA wird das zum Beispiel beforscht, so als das Stigma of Giftedness, also Hochbegabung als Stigma, dass teilweise schon Jugendliche und so Kinder im späten Grundschulalter schon Techniken entwickeln, wie sie ja dafür sorgen, dass niemand von ihrer Hochbegabung was mitkriegt, aus Sorge, dass sie dann irgendwie anders behandelt werden.
Lassen Sie uns an der Stelle vielleicht auf den Aspekt der richtigen Förderung hochbegabter Kinder kommen, super schlau und unterfordert, ist der Titel unseres Forums hier in SWR Kultur. Was brauchen hochbegabte Kinder? Julia Schiefer, Sie sind auch unter anderem dafür zuständig, Lehrkräfte für das Thema Hochbegabung zu sensibilisieren. Können Sie Erfolge verzeichnen? Was sind Ihre Beobachtungen?
Also meine Beobachtungen sind zunächst, dass es natürlich ein Thema ist, was nicht unbedingt standardmäßig auch vermittelt wird in den Lehramtsstudiengängen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt aktuell an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg wirklich auch Lehrveranstaltungen zum Thema Hochbegabung anbieten kann. Und zumindest die Studierenden, die kommen, sind in der Regel sehr dankbar darüber und sehr interessiert. Es kommen natürlich in der Regel vor allem diejenigen, die auch ein hohes Interesse an dem Thema haben und sich auch gezielt damit beschäftigen können. Ich habe durchaus den Eindruck, was jetzt sowohl die Evaluation von solchen Lehrveranstaltungen als auch wissenschaftliche Studien, die ich da durchführe, ergeben, dass man auf jeden Fall zeigen kann, dass die Lehrkräfte ihr Wissen erweitern, dass sie ihre Stereotype abbauen und auch einfach Techniken und Strategien auf den Weg bekommen, um dann auch später im Unterricht hochbegabte Kinder zu erkennen und sie auch natürlich fördern zu können. Und das ist schon etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil an vielen Schulen wird eine ganz hervorragende und engagierte Begabtenförderung und Hochbegabtenförderung betrieben an anderen Schulen. Aber wiederum passiert da einfach sehr wenig oder ist einfach wenig bekannt über die Bedürfnisse von begabten Kindern. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig. Und zumindest jetzt im Lehramtsstudium habe ich den Eindruck, dass die Lehrkräfte sehr, sehr dankbar sind und auch ja sehr viel Interesse haben, auch etwas über das Thema zu erfahren, um dann eben auch gegebenenfalls später im Beruf auch dann den Kindern gerecht werden zu können.
Tanja Gabriele Bautzon, eingangs hatten Sie erzählt, Ihr Lehrer hat Sie sozusagen machen lassen, Ihnen immer ein bisschen extra Futter gegeben. Ist das auch eine Methode, die man heute verallgemeinern kann?
Ja, also das Enrichment, so nennen wir das in der Forschung, das ist, dass man den Kindern einfach ein bisschen mehr an geistigem Futter dann gibt. Das ist eine Methode, die sich auch in Evaluationen durchaus als erfolgreich erwiesen hat. Also es wirkt sich positiv auf die Leistungsentwicklung aus.
Ira Lem, Sie haben, wenn ich es richtig weiß, nach der Grundschule Schlussstrich, so radikal nenne ich es mal, gezogen und gesagt, Ihre Kinder kommen auf eine Schule für tatsächlich auch begabte Kinder.
Genau, also meine ältere Tochter hat hier in Mainz die HBFIS am Otto-Schott-Gymnasium besucht, das ist eine Hochbegabtenklasse. Und meine zweite Tochter ist ins Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd gegangen, die allerdings erst ab der 7. Klasse anfängt. Und wir haben lange uns überlegt, ob wir die Kinder in sozusagen diese Sonderklassen oder Sonderschule schicken, haben uns dann aber dafür entschieden, weil wir gesehen haben, dass unsere beiden Kinder sich nicht voll entfalten können in normalem Schulkontext. Und wir haben sie deswegen bewusst dahin geschickt und es hat für beide Kinder sehr gut gelaufen. Also die sind beide sehr gut angekommen, konnten ihre Potenziale da entwickeln und sind jetzt eigentlich, finde ich, sehr erfreulich, zwei sehr stabile junge Menschen geworden, die genau wissen, was sie wollen und auch wissen, damit umzugehen. Und freut mich sehr. Also ich kann das aber natürlich nicht für jeden empfehlen, aber für uns war das der Ansatz, also auch gerade unsere zweite Tochter in ein Internat zu schicken, was wunderbar aufgegangen ist, weil sie einfach auch so überfordert war von diesen großen Schulen, also ein Gymnasium mit 1100 Kindern, das war einfach viel zu viel. Mit diesem kleinen Internat ist sie einfach aufgeblüht und konnte sich entfalten und mit sehr engagierten Lehrern, die Kinder unterstützen, gerade mit diesem Enrichment, ja, dass sie einfach neben der Schule, also neben den Pflichtfächern, die sie eigentlich machen müssen, die übrigens im beschleunigten Unterricht stattgefunden haben, weil man will ja auch sich nicht lange damit aufhalten, sondern diese Acceleration ist natürlich auch ein Bestandteil neben dem Enrichment. Und dann eben die Kinder dahin begleitet haben, wo eigentlich ihre Interessen liegen und sich entfalten können. Und das ist einfach wunderbar gelaufen. Aber wie gesagt, das muss jede Familie für sich entscheiden oder beziehungsweise jedes Kind ist anders. Und es gibt Hochbegabte, die in ganz normalen Schulsystemen wunderbar mitlaufen. Da gibt es Drehtürmodelle, wenn Schulen engagiert sind. Also das gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es muss sie nur angeboten werden. Und das ist manchmal eben leider nicht optimal.
Ja, ich denke auch, wenn ich das noch ergänzen darf, ja. Hochbegabung ist ja letzten Endes auch in der Inklusionsdebatte einfach sowas, eine Besonderheit, was die Lernbedürfnisse angeht, die man da eigentlich perfekt in dieses, ja, in diesen Ansatz integrieren könnte.
Genau.
Und das ist halt wirklich so schwer in die Köpfe reinzubekommen, obwohl das für mich völlig auf der Hand liegt, dass man Inklusion immer als so ein Problem von den Kindern sieht, die irgendwie Schwierigkeiten haben oder so, aber dass halt eben auch die Hochbegabten Schwierigkeiten haben können, wenn sie eben in so einen durchschnittsbegabten Unterricht gezwungen sind. Das kommt irgendwie schwer in die Köpfe rein. Und umgekehrt wird ja niemand bestreiten, wenn man jetzt zum Beispiel eine Klasse hätte für Kinder mit einer geistigen Behinderung und setzt so ein durchschnittlich begabtes Kind mit einem IQ von 100 da rein. Da wird sich auch keiner wundern, wenn das Kind dann vielleicht unterfordert wäre und verhaltensauffällig würde. Ja. Und bei den Hochbegabten erwartet man immer diese Anpassung auf das Durchschnittsniveau.
Ja. Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen, dass ich auch es sehr, sehr wichtig finde, dass wir einfach verschiedene Säulen haben, auch der Begabtenförderung und da eben beginnend von wirklich einer guten inneren Differenzierung im Unterricht, die in der Regel eben ja auch dann einfach der Unterschiedlichkeit von Kindern gerecht wird, bis hin eben zu speziellen Klassen und Schulen, einfach ein Spektrum haben und teilweise ja auch noch dabei sind, entsprechende Möglichkeiten aufzubauen, dass eben auch jedes Kind das oder die Schulform findet, die für es passt. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass für manche Kinder diese hochbegabten Klassen wirklich ein Segen sind und eben auch zum ersten Mal so ein Erlebnis von, ich bin unter meinesgleichen und ich bin angekommen. Aber wir haben genauso Kinder bei uns in der Beratung, wo sowohl das Kind als auch die Eltern das für sich eben nicht als eine Option sehen. Gerade auch bei Kindern, die vielleicht sozial sehr gut integriert sind, die auch nicht weg wollen aus ihrem Umfeld, die sich an ihren Freunden orientieren und die eben auch sowohl vielleicht im außerunterrichtlichen Bereich als auch durch die Förderung, die in der Schule möglich ist, absolut zufrieden sind. Und welche Art jetzt der Fördermaßnahme für ein Kind die richtige ist tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also ob man jetzt beispielsweise eben auch diese akzelerierenden Maßnahmen in Betracht zieht oder eben spezielle Klassen oder einfach eine Förderung in der Familie oder im normalen Klassenumfeld. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass unabhängig, ob jetzt tatsächlich hochbegabte Kinder in Klassen sind, dass generell einfach dieser Heterogenität auch, ja, dass die berücksichtigt wird und eben Lehrkräfte auch einfach ja Strategien und Ansätze haben, generell Kinder mit ihren Stärken und Schwächen zu fördern. Und das kommt letztendlich ja dann auch allen Kindern zugute.
Vielleicht, um da sozusagen einen Strich drunter zu ziehen, abschließend nochmal, Frau Schiefer, ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass ganz allgemein gesprochen bundesweit unser Bildungssystem, das Schulsystem in der Hinsicht immer noch verbesserungswürdig, aber doch im Großen und Ganzen schon ganz gut aufgestellt, auch sensibilisiert ist für das Thema. Gehen die anderen beiden da mit? Würden Sie sagen, wir sind grundsätzlich auf einem guten Weg oder gibt es doch noch sehr große Unterschiede auch zwischen den Bundesländern und doch auch große Versorgungslücken, um es mal so zu nennen?
Also ich würde das mit Jein beantworten.
Das scheint heute die Lieblingsantwort zu sein. Das
also ich möchte auch eine Lanze bringen. Also es gibt wunderbare Lehrer, die das erkennen und die für die Kinder fördern und fordern. Und aber es gibt leider auch immer noch sehr viele Lehrkräfte, die natürlich das nicht erkennen beziehungsweise natürlich das nicht erkennen wollen. Zum Teil, weil natürlich so ein Kind natürlich mehr Arbeit bedeutet. Das ist, muss man natürlich auch sagen, wie Frau Bautzen ja gerade gesagt hat, mit der Inklusion ist in gewisser Hinsicht, ist das so. Die Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeiten, wenn man sie wirklich in der Hinsicht fördern und fordern möchte. Und ich kann zum Teil nachvollziehen, weil natürlich gerade in der Grundschule ist natürlich eine riesen Bandbreite von Kindern sitzen da in Grundschulen, die eine Klassenstärke von 28 oder mehr Kinder vielleicht haben, wo man wirklich von Kindern haben, die kaum Deutsch sprechen, bis eben diese hochintelligenten Kinder, dass natürlich da auch teilweise die Lehrkräfte überfordert sind. Aber ich finde, man sollte dieses Thema so sensibilisieren an jeder Schule, dass wenn Eltern wirklich kommen und sagen, wir haben da Probleme, können wir unser Kind fördern, dass sie nicht abgegolten werden und gesagt haben, ach, das sind wieder so ein paar hysterische Eltern, die meinen, sie hätten ein super intelligentes Kind und dabei zeigt sich das gar nicht. Was sich ja, also hohe Intelligenz zeichnet sich ja immer nicht durch sehr gute Noten aus, sondern das ist halt auch so ein Trugschluss, der verbreitet ist, ja, sozusagen quasi mit der Intelligenz hat man auch schon gleich, weiß ich nicht, die Enzyklopädie im Kopf, was natürlich nicht geht, weil auch ein hochbegabtes Kind muss lernen, ja. Von daher, das ist immer so eine Ambivalenz und wir haben das leider in den Beratungsgesprächen, die bei uns ankommt, ist es nach wie vor so, dass die meisten eben sich nicht verstanden fühlen von den Schulen und das,
ja, ich würde dem zustimmen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich glaube, so ein bisschen müssen wir auch darauf achten, dass jetzt nicht der Backlash kommt. Also dass wir sprechen jetzt auch vermehrt von Begabung oder Begabungen statt von Hochbegabung. Und das möglicherweise die Gefahr, die sehe ich zumindest, dass es dazu führen kann, dass gerade die wirklich herausragend Begabten dann doch wieder hinten überfallen, wenn man sagt, man macht jetzt Begabtenförderung, Begabungsförderung vielmehr. Und die Hochbegabten, die werden dann doch wiederum nicht berücksichtigt. Und ich fände das ein super Ansatz. Also wir haben ja auch gesehen, dass das nicht ganz unproblematisch ist, Lehrkräfte davon zu überzeugen, dass Begabten- und Hochbegabtenförderung sinnvoll ist. Und ich glaube, man muss vielleicht auch nicht jeden dazu zwingen. Also sinnvoller fände ich es zum Beispiel, wenn Lehrkräfte sich auch Vertiefungsgebiete selbst aussuchen könnten. Also wenn man zum Beispiel an jeder Schule eine Lehrkraft hätte, die sich wirklich für das Thema Hochbegabung interessiert, sich da auch vieles freiwillig anwiesst und die dann halt sozusagen als Expertin für die ganze Schule dann da wäre. Und jemand anders macht dann vielleicht ADHS oder was anderes. Aber es sollte halt nicht irgendwie so eine Zwangsbeglückung sein, glaube ich. Das führt dann eher zu Ressentiments, glaube ich.
Da lässt sich doch ganz gut die Abschlussfrage nochmal eine ganz große anschließen, kurz vor Ende dieses Forums in SWR Kultur. Wir haben jetzt viel über verschiedene Aspekte in Bezug auf Hochbegabung gesprochen, über Sensibilisierung von Lehrkräften, über Klischees, gute wie schlechte, über die Probleme. Lassen Sie uns doch jetzt in der letzten Minute nochmal über die Potenziale der Hochbegabung sprechen, ganz allgemein, nicht nur bei Kindern, sondern eben auch bei den Erwachsenen. Hochbegabung hört ja dann mit der Volljährigkeit nicht einfach auf. Was würden Sie denn sagen, welche Potenziale stecken gesellschaftlich in dieser besonderen Begabung, in den besonderen Begabungen, immerhin der geschätzt rund 2% der Bevölkerung?
Ja, da stecken natürlich ganz besondere und ganz, ganz große Potenziale, weshalb, ja, ich glaube, wir alle, die jetzt heute hier sind, es auch so wichtig finden, diese Kinder zu fördern. Letztendlich haben Begabte oder ich sage jetzt bewusst hochbegabte Menschen natürlich ein ganz, ganz großes Potenzial, auch unsere Gesellschaft voranzubringen, neue Ideen zu generieren, vielleicht auch Lösungen für bestimmte gesellschaftliche Probleme. Ohne jetzt allen Hochbegabten hier eine ganz hohe Messlatte auferlegen zu wollen. Letztendlich ist genau, es ist wichtig, dass jede und jeder für sich selber zufrieden ist und etwas findet, wo man Erfüllung findet und Spaß hat und sich einfach entfalten kann. Aber letztendlich, genau, sind es schon die hochbegabten Kinder und später Erwachsenen, die vielleicht zumindest das Potenzial einfach haben, unsere Gesellschaft auch weiterzubringen, vielleicht auch ja, Ideen und Problemlösungen für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden. Ob sie das dann machen oder nicht, ist eine andere Frage, aber zumindest ja, sie auf diesem Weg zu begleiten, dass sie da vielleicht auch zumindest nicht den Spaß verlieren am Denken, am Nachdenken, am Erforschen. Ich glaube, das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja, also ich glaube, um vom Können zum Wollen zu kommen, da braucht es definitiv auch mehr als nur die Intelligenz. Also hohe Intelligenz ist eine großartige Voraussetzung, um auch komplexe Probleme verschiedenster Art zu lösen. Aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen wegkommen von dieser rein individualistischen Förderung und auch so mehr den Fokus legen auf soziale Verantwortung und auf die größere Gemeinschaft. Also dass wir halt eben nicht Einzelwesen sind, die isoliert versuchen, ihre Begabung zu entfalten, sondern auch große weltweite Probleme haben, die wir halt eben nicht einzeln lösen können, sondern wo es auch Fähigkeiten braucht, wie zum Beispiel Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Unsicherheiten auszuhalten, auch Empathie, Verantwortungsübernahme und sowas. Da fällt mir dann ein, dass die bekannte Begabungsethik von William Stern, der mal gesagt hat, dass Begabung kein Verdienst sei, sondern eine Verpflichtung. Und die Verpflichtung, die liegt eben nicht nur in dem Individuum, das dann der Gesellschaft was zurückgeben soll. Das ist immer die Hoffnung, die da mit reinspielt. Aber es ist auch die Verpflichtung der Gesellschaft, dass die eben versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen überhaupt erst den Drive entwickeln, der Gesellschaft was zurückgeben zu wollen. Und zwar aus der Erfahrung heraus, dass das eine Gesellschaft ist, die so lebenswert ist, dass es sich lohnt, da was zurückzugeben.
Hochbegabung als gesellschaftliche Verpflichtung, das nehmen wir doch mal mit als guten Anstupser zum Weiterdenken. Ich danke Ihnen sehr, super schlau und unterfordert. Was brauchen hochbegabte Kinder? Das war unsere Frage heute im Forum bei SWR Kultur. Bedanke mich nochmal bei meinen Gästen, bei gerade gehört Tanja Gabriele Bautzon, Professorin für psychologische Diagnostik an der Charlotte-Fresenius-Universität in Wiesbaden, bei Ira Lemm, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind in Mainz, und bei der Psychologin Professorin Julia Schiefer von der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und Beraterin am Tübinger Institut für Hochbegabung. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.